Ich merke das jetzt eigentlich auch im März schon. März ist auch schon ein bisschen wie April, aber ich stehe morgens auf, schaue aus dem Fenster, die Sonne lächelt mich an. Ich freue mich, in ein paar Stunden vor die Tür zu gehen, einen Spaziergang zu machen und dann gehe ich ein paar Stunden später vor die Tür. Und was ist da? Der Himmel ist grau und es gießt in Strömen. Und dann denke ich mir meistens irgendwie, ja, wie kann das sein, Gott? Wieso kannst du das zulassen? Wieso muss mir immer so etwas passieren? Den besten Menschen passieren immer so schlimme Sachen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wieso kann nicht einfach immer die Sonne scheinen? Und ja, also das fragt ihr euch vielleicht auch manchmal. Wieso kann nicht einfach immer die Sonne scheinen? Wieso kann es nicht immer schön sein und immer Freude und Farbe und Tanz und Lachen und was auch immer, all die schönen Sachen des Lebens? Wieso muss das Leben auch so viel, ja, so viel Regen und so viel graue Wolken und Leid und Krieg und Zerbruch? Warum muss es all diese Dinge geben? Letzteres ist gerade, ja, ziemlich an der Tagesordnung, wenn man in die Nachrichten schaut und wenn man sich auch einfach so umhört. Es ist eher eine negative Stimmung, eher graue Wolken als Sonnenschein. Und die Frage ist, warum ist das so? Warum ist das Leben so eine bunt gemischte Tüte? Die Bibel gibt uns darauf, ja, natürlich auch einige Antworten. Wir lesen nämlich schon auf den ersten Seiten, wie Gott diese Welt schafft. Gott, der weder Anfang noch Ende hat, der einfach schon immer da ist und schon immer da war, der auf niemanden angewiesen ist. Gott wurde von niemandem geschaffen und wir lesen auf den ersten Seiten, wie Gott einfach da ist. Er existiert in sich selbst und hat in sich alles, was er braucht in Ewigkeit. Und dann lesen wir, was ja ganz erstaunlich ist, dass dieser Gott nicht für sich alleine bleibt, sondern dass er sich hingibt. Er teilt sich und teilt sein Leben mit anderen Wesen. Er schafft diese Welt, in der wir leben, diese schöne, manchmal auch nicht so schöne, aber an sich schöne Welt. Er schafft die Sterne und Milchstraßen, Galaxien, Planeten, Blumen und Pflanzen und zu guter Letzt schafft er uns Menschen, damit wir in Beziehung mit ihm leben können. Und in Beziehung mit Gott leben, das heißt im Endeffekt, ja, wie in jeder Beziehung, die andere Person besser kennenzulernen, Zeit mit ihr zu verbringen und ihr immer ähnlicher zu werden. Wie mit einem, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe oder auch einfach Freunde, dass ich Zeit mit ihnen verbringe und dass ihr Charakter auf mich abfärbt und ja, man mehr und mehr sich immer ähnlicher wird. Und jetzt anhand der Analyse, die ich gerade von, oder die Bibel uns gibt und die man vielleicht auch irgendwo ahnt von Gott, wie Gott ist, dann müsste es ja gar nicht so schwer sein, Gott nachzumachen oder Gott ähnlicher zu werden. Gott ist ja derjenige, der uns alles gegeben hat, der so großzügig und voller Liebe ist. Man würde eigentlich denken, dann wäre es ja das Normalste, einfach loszugehen und ja auch anderen Menschen alles zu geben oder sich für andere hinzugeben und zu dienen und andere zu lieben. In dem Vertrauen, dass dieser Gott, diese Person so ist und mir auch alles geben wird, was ich brauche. Dieses Leben wäre laut der Bibel das Paradies, wo wir Menschen ganz eins mit Gott sind und Gott ganz vertrauen, dass er uns alles gibt und dass er uns liebt und dass wir diese Liebe weitergeben können. Ja, aber leider läuft es, wie wir alle wissen, nicht so in der Welt. Wir Menschen vertrauen Gott in der Regel nicht. Wir denken, wir müssen, ja, sind ganz auf uns alleine gestellt. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, an unserem eigenen Leben klammern und ja, unser Leben um jeden Preis beschützen. Anstatt dass wir unseren Besitz, unsere Zeit, unsere Güter für andere einsetzen, die wir von Gott bekommen haben, im Vertrauen, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen, klammern wir daran und wollen diese Sachen um jeden Preis verteidigen. Wenn es hart auf hart kommt, würden wir diese Dinge und unser Leben über das Leben anderer stellen. Und ja, dadurch entstehen im Endeffekt Streit und Krieg und Ausbeutung und Hunger. Dadurch entsteht die Welt, in der wir leben, diese ja, häufig doch so kalte und dunkle Welt. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Das schreibt der Autor Fjodor Dostojewski. Und ja, wie sollte es auch anders sein, frage ich mich. Wenn es keinen Gott gibt, der sich um mich kümmert und der mich liebt und mich versorgt, dann ist es ja eigentlich nur sinnvoll, dass ich mich um mich selber kümmere, mich selbst versorge und an all diesen Dingen, die mein Leben ausmachen, irgendwie festklammer. Es ist ja nur logisch, dass ja, das ist, dann bin ich auf mich allein gestellt, dann bin ich ja wirklich auf mich allein gestellt. Wenn es keinen Gott gibt, dann gibt es auch keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Dann gibt es keine Hoffnung darüber, dass dieses begrenzte Leben und diese begrenzten Dinge dieses Lebens, dass sie noch Bestand haben. Und dann, ja, ist es nur logisch, dass ich mich an all dem festhalte, so als ob es keinen Morgen gibt. Nun verheißt uns die Bibel aber, dass es so einen Gott gibt. Und wir sehen immer wieder, wie dieser Gott in der Bibel die Menschen zu sich zurückruft, um ihnen zu zeigen, dass er wirklich vertrauenswürdig ist, dass er sich wirklich um uns kümmert und sich wirklich um uns sorgt. Wir lesen beispielsweise im Alten Testament davon, wie Gott das Volk Israel erwählt, damit sie mit ihm in einer Beziehung leben können. Das Volk Israel war ein sehr kleines Volk, das am eigenen Leib erfahren hat, wie schwierig es in dieser Welt ohne Gott sein kann. Sie wurden beispielsweise von den Ägyptern unterdrückt und versklavt, die ja sie ausgebeutet haben für ihren eigenen Nutzen. Also sie haben dieses Weltsystem ohne Gott am eigenen Leib erfahren. Aber Gott hat sie aus Ägypten damals rausgeholt und hat ihnen ein eigenes Land gegeben. Gott hat ihnen versprochen, dass er sich um sie kümmern wird, dass er ihnen Leben geben wird, dass er der Schöpfer ist und dass sie sich ganz darauf ausrichten können, anderen zu dienen, im Vertrauen auf Gott. Wenn die Israeliten so radikal gelebt hätten, dann hätten auch die anderen Menschen und Völker um sie herum gesehen, dass es wirklich einen Gott gibt, der sich um die Menschen kümmert. Dass an ihrem Vertrauen und an ihrem Glauben und an ihrem Leben wäre das sichtbar geworden. Und dann wären noch mehr Menschen ins Vertrauen zu diesem Gott gekommen und es wäre ja im Endeffekt so ein Dominoeffekt an Liebe entstanden. Aber auch Israel hat, wie ihr vielleicht wisst, Gott nicht vertraut. Anstatt dass sie einander lieben, haben sie sich gegenseitig ausgebeutet. Sie haben das eigene Glück und das eigene Wohl auf Kosten anderer gesucht. Einige wurden immer reicher und haben immer mehr in Luxus gelebt, während andere immer ärmer wurden und es anderen immer schlechter ging. Man hat gelogen, betrogen, Ehebruch begangen, Beziehung zerstört, weil man so sehr in seinem eigenen Egoismus gefangen war, weil man so sehr dachte, man muss sich um sich selbst kümmern und so wenig Vertrauen in Gott da war. Die Israeliten haben sich also wirklich wie der Rest der Welt verhalten und deshalb hat Gott eines der größten Weltreiche damals gesandt, Babel, um die Israeliten gefangen wegzuführen aus ihrem Land, aus ihrer Heimat. Nun haben sich die Israeliten in einem ganz fremden System wiedergefunden. Ähnlich wie damals in Ägypten sind sie jetzt in Babylon, in einer Welt getrennt von Gott und sind auf sich selbst angewiesen, weit entfernt von ihrer Heimat. Und inmitten dieser Situation spricht unser heutiger Predigttext rein. Dort spricht der Prophet Jeremia, nämlich ein Wort der Hoffnung zu den Israeliten. So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Zwar geht es für die Israeliten hier nicht direkt zurück in ihre Heimat, Jerusalem, aber in gewisser Weise sollen sie ihre Heimat hier nach Babylon bringen. Sie sollen Häuser bauen und dort wohnen und diese Stadt mehr und mehr in einen Garten verwandeln. Wer mag alles hier Gärten? Sehr gut. Ich glaube, jeder mag hier Gärten. Ich mag auch sehr gerne Gärten, vor allem Obstgärten und ja, mit Äpfeln und Birnen und Kirschen und allem Möglichen, das stelle ich mir herrlich vor. Und ja, dazu werden die Israeliten ja auch in gewisser Weise aufgefordert. Sie sollen diese graue, kalte Stadt in einen Garten verwandeln. Aber wie soll das gehen? Wie soll aus einer Welt ja ohne Liebe, voll Hass und Zerbruch auf einmal wieder eine Welt voll Schönheit und Liebe werden? Dafür müssen die Israeliten erstmal einsehen, dass sie ja gerade nicht mehr in ihrer Heimat sind, dass sie gerade noch nicht in diesem Paradies oder in diesem Garten sind, sondern dass sie ja in dieser Stadt, in dieser kalten Welt sind. Und das ist nämlich auch oft das Kernproblem an Sünde oder an unserem mangelnden Vertrauen in Gott. Wir denken häufig, dass das, was uns schadet, eigentlich gut für uns ist, dass das, was ja im Endeffekt die Hölle ist, sozusagen der Himmel für uns ist. Das reden wir uns ein, wir sagen dann, ja, wenn ich nur um mich drehe und nicht auf andere ausgerichtet bin, dann das ist ja Self-Care und dann geht es mir gut und erstmal muss ich mich ja um mich kümmern. Und eigentlich macht uns das früher oder später kaputt und macht uns das immer ärmer, anstatt dass es gut für uns ist. Und irgendwann landet man eben an einem Tiefpunkt, wenn man so sehr in Sünde gefangen ist. Und das haben die Israeliten ja auch selber erlebt. Und ja, nun, wo sie an diesem Tiefpunkt sind, müssen sie einsehen, dass sie nicht mehr in Jerusalem sind, sondern in Babel, dass sie nicht mehr in ihrer Heimat und in diesem Garten oder in diesem Paradies sind, sondern in einer Stadt, in einem System ohne Gott, wo jeder auf sich allein gestellt ist und wo jeder handelt, als gäbe es kein Gott. Und darin sind eben nicht die anderen schuld, also nicht die Babylonier oder die Regierung oder die Erziehung oder die Eltern haben die Israeliten in diese Schlamassel gebracht, sondern im Endeffekt ist jeder von ihnen mitverantwortlich für das Leid in der Welt und für das eigene Leid. Sie haben Gott viel zu oft nicht vertraut und haben andere deshalb nicht lieben können und nicht geliebt. Sie haben sich selbst oft in den Mittelpunkt gestellt und auf Kosten anderer das eigene Glück gesucht. Und genau dadurch befinden sie sich im Endeffekt in dieser Situation. Also ihr gottloses Verhalten hat sie in diese gottlose Welt, also nach Babel, in diese Stadt befördert. Aber wie gesagt, Gott gibt sie hier nicht auf, sondern er gibt ihnen die Hoffnung auf einen Neuanfang. Und ihr merkt vielleicht, dass dieser Text nicht nur Israel anspricht, sondern auch für uns sehr relevant ist. Auch wir leben in einer Welt, in der es häufig ohne Gott zugeht. Und auch wir verhalten uns oft so, als würde es Gott nicht geben und als würde Gott sich nicht um uns kümmern und uns nicht lieben. Und wegen unserer Fehler und wegen der Fehler anderer ist im Endeffekt diese Welt auch voll Leid und Kummer. Natürlich nicht nur, aber das ist ein großer Teil für das Leid in der Welt, ist unser Unglaube. Und ja, laut diesem Text muss es damit aber nicht enden. In dem Text spüren wir, wie Gott uns jede Sekunde zu sich ruft, wie er sagt, dass er, ich weiß, dass ihr Mist gebaut habt, ich weiß, dass ihr immer wieder sündigt und Fehler macht und dass ihr mir nicht vertraut, aber ich werde euch niemals aufgeben. Ich bleibe von nun an bis in Ewigkeit bleibe ich bei euch und ich ermutige euch, nicht da sitzen zu bleiben, wo ihr gerade seid, nicht im mangelnden Vertrauen zu bleiben, sondern den nächsten kleinen Schritt in meine Richtung zu gehen, den nächsten kleinen Schritt hin zu einem besseren Leben, hin zu einem Garten. Und ja, der nächste kleine Schritt, wie könnte der aussehen? Dafür liefert uns der Text einige biblische Prinzipien. Wir lesen nämlich, dass die Israeliten zuerst Häuser bauen sollen und Gärten pflanzen sollen und dann sollen sie Familien gründen und Kinder kriegen und dann sollen sie sich um das Wohl der Stadt kümmern. Also wir sehen das Prinzip, dass damit Großes geschieht oder damit wir zu einem großen Garten oder sowas werden, dass wir erstmal klein anfangen müssen, als kleiner Same. Also damit wir die Welt verbessern können und unser Leben verbessern können, müssen wir im Kleinen starten und zunächst für uns selber gute Gewohnheiten anbauen. Das können ganz alltägliche Sachen sein, wie zum Beispiel, dass man sich ums geistliche und ja, körperliche Wohl kümmert, also genug Zeit in Gottes Wort verbringt oder im Gebet, dass man sich gesund ernährt, dass man genug Sport treibt, dass man sich weiterbildet und ja, gesunde Hobbys hat, dass man sich um einen Job bemüht oder ja, sich einen Job sucht, um einen Verdienst zu haben, dass man die Zeit sinnvoll nutzt und nicht für unnütze Dinge. Also alles selbstverständliche Sachen, die dazu beitragen sollen, dass wir erstmal eine gesunde Basis haben, dass es uns gut geht und damit, ja, dass es unser Garten erstmal wächst. Aber anders als beim Self-Care sozusagen von der Welt, wo es nur sich um einen selbst dreht und man nur darauf fokussiert ist, sich um sich selber zu kümmern, ist das hier in dem Text anders. Es geht nämlich nicht darum, dass mein Self-Care ein Selbstzweck ist, also dass ich nur mich um mich drehe und mich um mich kümmere, sondern das soll den Zweck haben, dass es anderen dient. Also schon während ich diese Sachen für mich tue und gute Gaben von Gott empfange, muss ich mir vor Augen halten, dass es nicht nur für mich dient, sondern dass es darum geht, dass Gott verherrlicht wird, dass ich anderen Menschen damit diene, dass ich meine Zeit, meine Gesundheit, meine Fitness, all diese Dinge zum Wohl anderer einsetze. Und erst so wächst der Garten weiter und das muss nicht bedeuten, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, in dritte Weltgebiete reise oder Missionar werden, sondern das fängt erstmal auch wieder im Kleinen an. Also zunächst sagt uns der Text nämlich, dass wir uns um unsere Familien kümmern sollen, also um die Menschen, die in unserer Nähe sind. Unserem Nächsten sollen wir dienen. Das können die Frau oder der Mann oder die Kinder sein, das können aber auch insgesamt einfach die Leute sein, mit denen man in einem Haus lebt oder mit denen man in eine Gemeinde geht oder mit denen man auf der Arbeit zusammen ist. Man soll all das Gute, was man von Gott empfangen hat, also diese ganzen Gaben, soll man dafür einsetzen, um anderen zu dienen, um das Wohl anderer zu suchen. Vielleicht kann das bedeuten, dass man seinen Kindern Aufmerksamkeit gibt, wenn sie die gerade brauchen und mit ihnen spielt und mit ihnen Zeit verbringt, sie im Glauben unterrichtet und erzieht. Vielleicht braucht auch der Partner oder die Partnerin im Haushalt Hilfe und man kann sie entlasten. Vielleicht braucht auch einfach irgendjemand ein offenes Ohr und ein bisschen Zeit. Oder man gründet einen Gebetskreis in der Gemeinde oder einen Bibelkreis und teilt dort die Sachen, die man von Gott empfangen hat. Man hilft bei der Technik oder beim Lobpreis aus, wenn man sich in diesen Dingen ein Talent hat. Es können aber auch ganz andere Sachen sein. Man kann auch wöchentlich zusammen joggen gehen in der Gruppe oder so, wenn man sportlich sehr begabt ist. Und ja, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Worauf es aber ankommt, ist, dass man all das, was man von Gott empfangen hat, also all diese guten Gaben und Talente und die Zeit, dass man die für das Wohl anderer einsetzt. Also, dass das eigene Wachstum dem Wachstum anderer dient und das wiederum dem eigenen Wachstum dient. So wird der Garten und ja, so wird der eigene Garten immer größer und der Garten anderer Menschen auch. Und häufig machen wir das alles schon. Häufig kümmern wir uns um die Leute, die wir lieben und die in unserer Nähe sind. Aber dann fordert uns der Predigttext noch auf einen Schritt weiter zu gehen und noch einen härteren Schritt zu gehen, würde ich sagen. Der Predigttext sagt nämlich, dass wir den Frieden der Stadt suchen sollen oder dass die Israeliten den Frieden der Stadt suchen sollen, in die Gott sie gefangen weggeführt hat, dass sie für die Stadt beten sollen, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also die Israeliten sollen den Frieden von Babel und von Babylon suchen. Sie sollen den Frieden von dem Volk suchen, das ihre Heimat zerstört hat. Das bedeutet auch für uns, dass wir nicht nur den Menschen dienen sollen, die wir lieben und die in unserer Nähe sind, sondern auch die Leute, die uns vielleicht, ja, die wir vielleicht nicht so leiden können oder die uns fremd sind oder die vielleicht unfreundlich zu uns sind. Und ja, das ist ganz ähnlich wie die Lehre von Jesus, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Aber im Endeffekt läuft es darauf hinaus. Das kann der unfreundliche Kassierer sein, der mich an der Kasse anschnauzt und dem ich trotzdem ein Lächeln schenke und Gottes Segen wünsche. Das kann der Wildfremde im Zug sein, neben dem ich sitze und dem ich von Jesus erzähle, auch wenn es vielleicht erstmal unangenehm ist oder das Überwindung kostet. Das kann der Bettler sein, dem ich Geld gebe oder Essen gebe oder dem ich einfach nur zuhöre und ihn so behandle, als wäre er ein Mensch und mit ihm rede. Das kann aber auch erstmal einfach nur das Gebet für all diese Menschen und für die Regierung sein. Die Hauptsache ist, dass wir auf das Wohl anderer ausgerichtet sind und dass wir immer weiterdenken. Nicht nur, wo wir gerade, also nicht nur uns selbst, nicht nur die Familie um uns herum, sondern dann eben auch den fremdesten Menschen, den man sich vorstellen kann, den Menschen, den man am wenigsten leiden kann, Donald Trump oder Putin. Ich will keine politischen Diskurse hier aufmachen, aber keine Ahnung, da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorlieben und Präferenzen, dass man eben so weit geht, dass man für jeden einzelnen Menschen das Wohl sucht und auf das Wohl jedes einzelnen Menschen bedacht ist. Und dass man die Gaben, die man hat, so gut es geht für andere einsetzt. Da muss man sich ja immer wieder selbst vor Gott prüfen, ob man Gott wirklich vertraut, ob man wirklich alles gibt sozusagen. Das kann eben, aber das muss eben nicht bedeuten, dass wir sozusagen bis ans Limit gehen und uns komplett ausgebrannt sind, sondern eben das kann für Leute, die nicht so viel haben oder nicht so viel können, die sich vielleicht nicht mehr aus dem Bett bewegen können, einfach nur Gebet sein. Für andere kann es sein, dass sie viel Geld haben und deshalb mehr Geld geben können. Und das soll nicht aus religiösem Zwang geschehen, sondern wie gesagt aus Vertrauen, aus Glauben, dass das für uns ein gutes Leben sein wird. Denn das verspricht uns dieser Text ja. Wenn wir Gottes Wort wirklich vertrauen und diesem Text, dann werden wir mit Freuden unsere Gaben und all diese Dinge, unsere Zeit, unser Leben für andere einsetzen, weil der Text uns sagt und weil Gott uns verheißt, dass es uns dann gut geht. Sucht den Frieden der Stadt, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Wenn ich das Wohl anderer suche, dann wird es mir gut gehen. Also, um bei der Gartenmetapher zu bleiben, wird mein Garten nicht kleiner oder kaputter, wenn ich ihn für andere hingebe, sondern er wächst und andere wachsen. Und das ergibt ja auch irgendwo Sinn. Denn die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, die sind in gewisser Weise wie der Ast, auf dem ich sitze, oder wie der Garten, in dem ich eingepflanzt bin. Ich kann diesen Ast oder diesen Garten bewässern und mich darum kümmern, oder ich kann ihn kaputt machen, dann wird es mir früher oder später aber auch nicht mehr so gut gehen. Also wenn mein Leben nur aus Streit und kaputten Beziehungen besteht, dann kann ich noch so viel Sport treiben, noch so gesund mich ernähren und noch so viel um mich selbst kümmern. Früher oder später wird mir das, wird mich das auch kaputt machen. Wenn ich aber meine Gesundheit und all diese Dinge, meine Zeit, meine Gaben für andere einsetze, dann werde ich gesunde Beziehungen haben und dann werden andere Menschen wachsen, was wiederum gut für mich ist, weil ich mit diesen Menschen zusammenlebe. Die Frage ist aber, was ist, wenn die Leute, für die ich mich einsetze oder denen ich diene, wenn die mir nicht zurückgeben oder wenn die sogar unfreundlich zu mir sind, also wie dieser unfreundliche Kassierer vorhin, das erlebt man ja häufig. Oder was ist, wenn ich nicht die Kraft habe oder wenn ich nur ganz wenig habe, was ich anderen geben kann, wenn ich selber Mangel leide, was soll ich dann tun? Und da gibt uns der Text, oder kurz nach dem Text, gibt uns Jeremia noch eine viel größere Verheißung, die wirklich dazu beitragen kann, dass unser Garten zum Blühen kommt. In Jeremia 29, 10 bis 14 lesen wir nämlich: Denn ich sage euch, die Babylonier werden 70 Jahre lang herrschen. Und erst wenn diese Zeit um ist, werde ich mich euch wieder zuwenden. Dann lasse ich meine Verheißung in Erfüllung gehen und bringe euch wieder in euer Land zurück. Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung, mein Wort gilt. Wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden. Aus allen Ländern und Orten, in die ich euch zerstreut habe, will ich euch wieder sammeln und in das Land zurückbringen, aus dem ich euch damals fortgejagt habe. Darauf könnt ihr euch verlassen. Wir können also den Frieden oder sollen den Frieden anderer suchen, den Frieden der Stadt, den Frieden unserer Familie, den Frieden unserer Nächsten, weil Gott unseren Frieden sucht. Weil Gott nach uns Ausschau hält und uns verspricht, dass er sich um uns kümmern wird, müssen wir uns nicht ständig um uns selbst drehen, sondern können ganz auf unseren Nächsten schauen und ihm dienen und uns für ihn einsetzen, selbst wenn wir dann nicht direkt etwas zurückbekommen. Der Grund, warum wir so radikal und hingebungsvoll leben können und sollen, ist also Gott selbst. Wenn die Bibel nämlich davon redet, dass Gott die Liebe ist, dann meint sie das. Das ist kein philosophisches oder abstraktes Konzept und auch keine Schmetterlinge im Bauch, sondern diese hingebungsvolle Liebe, diese Hingabe für andere. So ist Gott laut der Bibel und das kann ich erleben. Ich kann erleben, wie dieser Gott mich liebt, wie dieser Gott mich versorgt und sich um mich kümmert. Aber um das zu erleben, brauche ich erstmal Vertrauen. Ich muss von ganzem Herzen sehen und vertrauen, dass dieser Gott so ist, dass er alles für mich gegeben hat und gibt und geben wird, was ich brauche, weil er mich radikal liebt und dass es mir an nichts mangeln wird. Erst wenn ich dieses Vertrauen habe und diese tiefe Gewissheit habe, dann kann ich mich wirklich für andere einsetzen. Dann werde ich nicht auf mich schauen, sondern dann kann ich alles für andere hingeben, weil ich weiß, ich werde nicht zu kurz kommen, weil dieser Gott tatsächlich für mich sorgt. Doch dafür braucht es eben diesen ersten kleinen Glaubensschritt. Und damit wir Gott vertrauen, hat er uns viele Hinweise für seine Liebe und Treue gegeben. Wie schon ganz am Anfang gesagt, die Schöpfung, all die Schönheit, die wir in der Schöpfung sehen, der blaue Himmel, die Sonne, die Blumen, die grünen Wiesen, das, was uns Freude bringt, unsere Familie, unsere Freunde, Gemeinschaft, gutes Essen. Der Fakt, dass wir gerade leben und atmen, der zeigt uns, dass Gott uns alles gibt. Wir können Gott das nicht zurückgeben. Man kann Gott nicht zurückgeben. Er hat ja alles geschaffen. Und er schenkt uns täglich mehr, als wir zum Leben brauchen. Also eigentlich sehen wir, dass Gott, oder haben wir viele Beweise für Gottes Liebe und Hingabe, aber trotzdem vertrauen wir ihm oft nicht. Diese Beweise scheinen nicht auszureichen, dass wir ihm vertrauen. Wir denken immer noch, dass Gott uns meistens nicht versorgt oder wir vergessen Gott und deshalb klammern wir dann wieder an unserem Besitz und an unserem Leben und an all diesen Dingen. Und es geht anderen immer schlechter und wir suchen nicht das Wohl des Nächsten, sondern haben Angst, uns für andere hinzugeben, weil wir denken, wir kommen zu kurz oder dass wir dann zu wenig haben. Unser Unglaube ist, wie gesagt, einer der Hauptgründe für das Leid in der Welt. Und dieses mangelnde Vertrauen zerstört nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern eben auch unsere Beziehung zu anderen. Und das laut der Bibel nicht nur temporär, nicht nur in dieser Welt, sondern in Ewigkeit. Doch damit wir aus diesem ängstlichen Denken herauskommen und damit wir Gott ein für alle Mal vertrauen, hat er uns den größten Beweis seiner Liebe und Treue gegeben. Wie wahrscheinlich die meisten hier von euch wissen, er hat sich für uns selber hingegeben und ist Mensch geworden und hat uns damit alles gegeben, was er geben kann. Sich selbst, alles. Mehr kann er uns nicht geben. Er hat den Leid, das Leid und den Tod, den wir verursachen, hat er auf sich genommen, damit wir wieder zu ihm in die Freude und in die Liebe und ins ewige Leben kommen können. Das sehen wir in Jesus, das sehen wir am Kreuz, das sehen wir an der Auferstehung. Dass wir von nun an weder den Verlust unseres Lebens noch den Verlust irgendwelcher Güter noch sonst irgendeinen Verlust fürchten müssen, weil wir wissen, dass der Schöpfer auf unserer Seite ist und dass dieser Schöpfer immer wieder neues Leben schafft und immer neues Leben schaffen wird. Und erst wenn ich das begriffen und mit dem Kopf und mit dem Herzen geglaubt habe, dann wird mich das dazu befähigen, anderen Menschen radikal zu dienen, sogar meinen Feinden radikal zu dienen und sie zu lieben. Denn dann weiß ich, selbst wenn ich alles im Dienst für andere hingebe, selbst wenn ich leide und selbst wenn ich vielleicht sogar für meinen Glauben sterbe, dann habe ich jemanden, der mich versorgt. Und nicht nur irgendjemanden, sondern Gott, den Schöpfer aller Dinge. Dieser Schöpfer wird mich von nun an bis in alle Ewigkeit versorgen und mir geben, was ich brauche. Dieser Schöpfer ist von nun an bis in alle Ewigkeit, was ich brauche. Und ja, wenn wir das glauben, dann können wir uns ganz auf andere ausrichten. Und die Frage ist, ob wir das glauben und ob wir bereit sind, den nächsten Schritt für andere oder den nächsten Schritt im Glauben zu gehen und uns für andere einzusetzen. Und das kann meistens tut es weh oder vor allem ganz am Anfang tut es weh, wenn man Sachen, die einem lieb sind und an denen man hängt oder wo man denkt, oh, ich muss mich noch da um mich selbst kümmern, die für andere aufzugeben, das tut manchmal weh. Aber erst wenn wir all diese Dinge loslassen, dann können wir wirklich erleben, wie Gott uns versorgt und dass dieser Gott uns liebt. Und das macht unser Vertrauen in Gott noch größer und dann erleben wir, dass Gott selbst so ist und dann verkörpern wir das auch immer mehr und erleben, dass das Glück bringt, sozusagen loszulassen und Freiheit und uns auch von Angst befreit. Erst dadurch kann unser Leben und das Leben anderer besser werden und dadurch kann die Stadt immer mehr zu einem Garten werden. Und das fängt, wie gesagt, im Kleinsten an. Es fängt mit der Frage an, ob wir diesem Gott vertrauen oder nicht. Und nicht nur allgemein, ob wir glauben, dass es diesen Gott gibt oder nicht, sondern ob wir in jedem Bereich unseres Lebens diesem Gott vertrauen. Also wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, ob es Bereiche gibt, wo wir denken, dass wir uns um uns selbst kümmern müssen und obwohl uns Gott in diesen Bereichen verheißt, dass er sich um uns kümmern wird. Das kann zum Beispiel Geld oder Besitz sein. Glaube ich oder habe ich Angst, das alles mit anderen zu teilen, weil ich denke, dass nicht mehr genug für mich da sein wird? Habe ich vergessen, dass Gott in seinem Wort verheißt, dass er ja auf mich schaut und dass er mich liebt und dass er mich nicht verlässt, noch von mir weicht und dass er mein Versorger ist? Ist es meine Zeit oder meine Gesundheit? Habe ich Angst, dass ja ich krank werde oder dass ich mir vielleicht sogar Leute schaden können, wenn ich zu ihnen gehe, dass ich körperlich oder vielleicht auch geistig verletzt werden kann von anderen Menschen? Dann ja müssen wir immer wieder oder dann müssen wir darauf schauen, dass Gott uns jeden Zerbruch und jedes Leid besiegt hat. In der Auferstehung sehen wir das, dass Gott den Tod besiegt hat und Krankheit und ja körperlichen und geistigen Zerbruch, dass wir Gott vertrauen können, dass er neues Leben schaffen wird. Oder vielleicht fällt es uns auch schwer, den Menschen Gutes zu tun, von denen wir nicht zurückkriegen. Oder ja, vielleicht sogar von denen wir unfreundlich behandelt werden. Dann können wir Gott vertrauen, dass es um seine Liebe für uns geht und dass er uns liebt und dass er uns lieben und versorgen wird und dass es nicht darum geht, ob Menschen uns lieben oder nicht. Im Endeffekt scheidet sich unser Dienst an der Stadt und unser Dienst am Nächsten und darin, ob die Welt besser wird oder nicht, darin, ob wir Glauben und Vertrauen in diesen Gott haben. Und ja, ich ermutige uns jetzt kurz, in der Stille unsere Herzen vor Gott zu prüfen und ihn ja einfach darum zu bitten, dass er uns mehr Vertrauen in ihn gibt. Genau, ich bete kurz. Ja, danke, Herr, dass du uns so großartige Dinge verheißt, Herr, die wir noch gar nicht richtig begreifen können, die ich noch gar nicht richtig begreifen kann, aber du verheißt uns Leben, Herr, Leben in Ewigkeit und Du verheißt uns auch schon in diesem Leben, bei uns zu sein und möchtest uns dazu befähigen, dass wir anderen dienen können. Und ich bitte dich einfach, Herr, schenk uns Einsicht in unser eigenes Herz, weil das oft schwierig ist. Oft sehen wir gar nicht, wo wir denen nicht vertrauen. Schenk uns da mehr Erkenntnis von uns selbst, dass wir sehen, oh ja, da sind Zweifel, da klammere ich noch an Dingen, weil ich nicht vertraue, dass du für mich da bist, Herr. Und ich bitte dich einfach, schenk uns da diese Einsicht und schenk uns Vertrauen in dich und befähige uns dazu, ja, andere ganz zu lieben und in deiner Freiheit zu leben. Amen.